Hallo und herzlich willkommen zum Now and Talk Nummer 273, den inzwischen 273. Podcast von dvdnah.com. Ich bin Stefan und heute per Google Meets, nicht mehr Skype, ist verbunden.
Andreas, hallo.
Andreas, und der Wolfgang leider auch dieses Mal nicht, weiterhin verhindert. Und wir drücken die Daumen, dass er beim nächsten Mal dabei ist. Aber unbeirrt preschen wir denn zu zweit voran so lange und halten die Stellung dementsprechend in alter Weise. Beginnen wir mit ein paar Trailern, die habe ich rausgesucht, und da wiederum beginnen wir mit Touch Me, Andreas.
Ja, zwiegespalten muss ich sagen. Auf der einen Seite sah er ganz interessant aus, von der Idee her und so, aber die Umsetzung war jetzt nicht so ganz meins, dieses, ja, irgendwie lustige in Anführungsstrichen, das hat mich nicht so erreicht.
Wolltest mehr so einen ernsten Hentai haben.
Ja, na, nicht mal, aber ich weiß es nicht. Also es hat halt einfach die Art und Weise, wie es so gemacht wurde oder so, weiß ich nicht. Ging ein bisschen an mir vorbei.
Ja, ist schon ein bisschen eigenwillig. Da so ein leichter, comichafter Vibe ist drin. Und ja, der Humor, klar, logisch, ist vorhanden. Ich fand es ganz interessant, muss ich sagen. Wusste ich nicht, dass es so ein Film ist. Ich hatte nur den Trailer gesehen und dachte, oh, was ist denn das?
Ja.
Und dementsprechend bin ich weiter neugierig. Passt in meinem Beuteschema, ob das jetzt letztendlich vom Geschmack her meine Vorlieben trifft, das weiß ich nicht. Aber da bin ich neugierig einfach drauf, weil er könnte schon wieder so schräg sein, dass es einfach durchaus interessant ist und auch Spaß macht irgendwo. Aber wie gesagt, wenn der Humor dann irgendwie nicht trifft oder es zu irgendwie eigenwillig ist und nicht auf meiner Wellenlänge, dann kann es natürlich auch in die andere Richtung kippen.
Klar. Ja, und ich muss sagen, Lou Taylor Pucci ist jetzt nicht so, wo ich sage, wow, ich weiß nicht. Nicht mein Schauspieler in dem Sinn. Für kleine Nebenrollen, okay, aber hier so prominent besetzt, naja, muss ich nicht haben unbedingt.
Ja, das stimmt. Also ich hab keine große Meinung zu ihm, muss ich sagen. Ja, ich kenne ihn aus einigen Filmen, logisch, du ja auch.
Ja.
Aber wollen wir mal gucken. Tatsächlich ist der ja auch irgendwie produziert, habe ich im Trailer gelesen, von Benson und Moorhead, die ja auch Spring gemacht haben. Jo. Und da war ja auch Luke Taylor Pucci, glaube ich, die Hauptrolle.
Ja.
Ja, aber den mochtest du nicht so gern wie ich.
Nee.
Hab ich so
in bin, Erinnerung. Genau, und Benson Moorhead waren alle Filme, die ich von denen gesehen habe, immer so irgendwie okay, aber auch immer irgendwie so, wo ich sage, nee, nicht meins.
Ja. Aber die waren nicht lustig schräg wie dieser. Also das hatte mich so ein bisschen, wo ich dachte, ja gut.
Wenn nee, das so also
ja.
Nicht
zumindest, ich habe auch nicht so viele gesehen.
Nee, ja, die waren eher die, jetzt Ernst ist auch zu übertrieben, aber schon normaler, sage ich jetzt mal. Die wirkten auf jeden Fall normaler.
Normaler, ja, sehe ich auch so. Ja, mal gucken. Ich werde dir dann theoretisch mal berichten, wenn ich die Gelegenheit habe.
Ja.
So. Ich glaube, so ein durchgehendes Thema bei unseren Trailern ist etwas übertrieben. Wir kommen jetzt nämlich zu Pretty Little.
Ja.
Fange ich mal an. Ein Actionfilm mit Ballerinas im Ostblock von den Machern von Atomic Blonde. Ja. Ist ein Prime-Videofilm, also wird er ohne zuzügliche Kosten bei mir verfügbar sein. Dementsprechend gucke ich mir den bestimmt mal an. Ist sicherlich okay. Also, Trailer fand ich okay. Ne, ich habe nichts gegen Ballerinas, ich habe nichts gegen Action. Ja, Uma Thurman ist nicht ganz so meins, war es irgendwie noch nie. Aber das macht nichts. Wenn die Action passt und es halbwegs unterhaltsam und kurzweilig ist, wo der Trailer auch so ein bisschen nach ausschaut, könnte es ganz gut funktionieren. Ich erwarte da definitiv nichts Großes, weil es ja auch solche Filme inzwischen schon ein paar gab. Jetzt nicht unbedingt mit Ballerinas, obgleich Ballerina hatten wir letztens erst im Podcast besprochen. Ja. Nichtsdestotrotz, ja, why not? Wenn es so ein Actionfilm ist, der sich auch nicht ganz so ernst nimmt, und danach sieht es ja auch irgendwo aus, könnte er zumindest kurzweilig unterhaltsam sein. Werde ich mir angucken, einfach weil er bei Prime verfügbar ist. Geld dafür ausgeben würde ich eher weniger, aber why not?
Ja, da stimme ich zu. Also sieht nach, ich sage jetzt mal, Action ohne Tiefgang aus, aber definitiv unterhaltsam. Und deswegen werde ich da sicherlich auch mal einen Blick riskieren. Erwarten tue ich mir da auch nicht viel. Schöne Action.
Ja.
Und fertig. Finde die Idee mit den Ballerinas ganz nett. Ich sage jetzt mal, dass ja ihre Fähigkeiten da ja mehr zum Einsatz kommen. Bei dem anderen Ballerina, den wir da geguckt hatten, war es ja eher nur die Tarnung in dem Sinne, die da und nicht jetzt wirklich die Fähigkeiten als Ballerina selbst. Deswegen fand ich die Idee hier schon ganz nett.
Genau, sehe ich auch so. Okay, als nächstes habe ich rausgesucht The Yeti.
Ja, ja. Ah, schwierig irgendwie. Also auf der einen Seite finde ich die Idee ganz nett und so, ich sage jetzt mal Creature-Feature, nachdem es aussieht, gucke ich eigentlich immer ganz gern, aber da gibt es halt auch sehr viele nicht so gute und bei dem bin ich mir noch unsicher, weil so die Machart könnte okay sein, aber über eine ganze Laufzeit weiß ich nicht.
Genau, bin ich auch gespannt, ob die Machart so ein bisschen auf den Trailer mehr zugemünzt ist, beziehungsweise da mehr so hervorgehoben wurde oder wirklich in dem Stil über den ganzen Film verteilt ist.
Ja.
Hebt es natürlich aber auch irgendwo von diesen gängigen Creature-Features ab, klar.
Natürlich.
Um Bigfoot und so gibt es tonnenweise.
Ja.
Und hier ist halt auch so dieses leicht Comichafte, hat mich ganz, ganz bisschen an The Watchmen erinnert, so von der Art her, dass da mehrere Figuren sind, die eingeführt werden, um irgendwas zu machen.
Ja.
War nur so ein Gedanke, der mir flüchtig durch den Kopf ging dabei. Aber trotzdem fand ich okay. Also Creature Features gucke ich auch immer ganz gern. Der ist halt durch diese Machart, zumindest vom Trailer her und auch vielleicht wahrscheinlich auch von den Figuren her, ein bisschen anders. Ich glaube, es wurde eingeblendet, 1947 spielt er.
Ja.
Ist halt auch so ein bisschen period-mäßig. Dementsprechend, ja, also da ich öfters sowas gucke, würde ich hier den auch gucken. Ein, zwei bekannte Gesichter habe ich im Trailer erspäht, unter anderem William Sadler. Also,
ja,
mal gucken. Ist ein B-Movie, wenn man da nichts mit zu hohen Erwartungen rangeht, könnte es was werden. Zumindest unterhaltsam.
Ja, das in der Richtung auf jeden Fall. Und natürlich steht und fällt schon ein bisschen mit dem Creature Design.
Ja.
Ist auch, man hat nicht wirklich viel gesehen. Da kommt es halt drauf an, von der Optik her war sehr viel CGI und da, wenn halt dann das Monster auch so ist, wird es schwierig.
Genau, ich hatte das Gefühl, es sah schon so ein bisschen nach dem Kostüm in der letzten
Trailer aus. So, ne, ich hoffe ich auch. Also das wäre natürlich ganz toll. Aber ja, man muss es tatsächlich abwarten.
Ja, absolut. Genau, und du hast vollkommen recht, auch selbst wenn das Kostüm irgendwie ein bisschen mörrig aussieht, dann kann man es immer noch mit Dunkelheit und so ganz schön kaschieren.
Ja.
Gibt ja auch immer so ein bisschen den B-Movie-Charme, wenn es einfach ein Man in a Suit ist.
Auf jeden Fall.
Also das ist mir dann auch definitiv deutlich lieber als so ein CGI-Yeti.
Das ja.
Hatten wir ja in die Mumie 3, glaube ich, war das doch, mit den CGI-Yetis oder so.
Oh ja.
Oh ja, und das war nicht gut.
Ja, wie gesagt, ist halt grundsätzlich einfach das Problem mit diesen CGI-Sachen. Es kann funktionieren, aber es funktioniert in den wenigsten Fällen.
Richtig. Und ich sag mal jetzt, um bei dem Beispiel zu bleiben, die Mumie 3 hatte ein ganz großes Budget, der hier garantiert nicht. Und da ist ja dann auch immer die Frage, wie CGIs so werden, wenn sie dann irgendwie zu vordergründig eingesetzt werden.
Also, ja.
Deswegen, wir wissen schon, wovon wir reden,
glaube ich. Absolut, ja. Ja, aber man hat natürlich auch so seinen Geschmack oder seine Einordnung. Ja, viele stört es auch gar nicht oder die finden es vielleicht auch toll. Wunderbar, aber meins oder unseres ist es halt nicht so.
Nee, muss nicht sein. Okay, dann würde ich sagen, machen wir mit Forbidden Fruits weiter. Dann fange ich einfach mal an.
Ja, es ist auch was für dich.
Was?
Woher wusstest du? Ja, ich weiß nicht, so kam mir so spontan der Gedanke.
Kam mir so vor. Ja, tatsächlich haut es mich nicht um in dem Sinne, aber ich würde es mir angucken, weil ich mir, also ich mag auch Diablo Cody hat den ja verfasst zumindest, nicht Regie geführt, aber verfasst. Ja. Und ich mag auch Jennifer's Body und so einfach gern. Und das ist halt so ein bisschen, ne, The Hexenclub oder The Craft, so ein bisschen alles durchgemischt, bisschen irgendwie Mean Girls oder so dazwischen. Kann definitiv daneben gehen, auf Spielfilmlänge ausgewälzt, aber ach, ich würde ihn mir angucken, definitiv. Die Darstellerin, ein, zwei davon mag ich ganz gern. Lily Reinhardt aus Riverdale und Victoria Pregetti, habe ich falsch ausgesprochen, aber wie auch immer. Ja, ist was für mich, könnte ich mir vorstellen, mal anzugucken bei Gelegenheit. Wie gesagt, kann so oder so ausgehen, aber ja, wie du schon richtig erkannt hast, entspricht es meinem Beuteschema.
Ja, also meinem nicht. Nicht, also auf der einen Seite schon, natürlich gucke ich auch gerne so Craft- und Witchcraft-Sachen, aber hier, das war mir auch ein bisschen zu over the top, so auch von der Kleidung, dieses overstylische und jedes der Girls halt so einen bestimmten Stil und aber alles so wirklich drüber schon wieder, wo ich dann sage, okay, weiß nicht. Das hatte dann mir schon wieder so zu sehr, ja, keine Ahnung, Insta-TikTok-Vibes, da bin ich raus.
Ja, ja. Ja, klar, es ist halt so die moderne
Art. Ja. Ja, wenn es Jüngere anspricht dadurch, wunderbar. Wie gesagt, für mich wäre es halt nichts.
Ja. Okay, aber vielleicht ist God Is mehr was für dich.
Ja, auf der einen Seite schon. Fand den Trailer tatsächlich interessant. Da wird es aber auch, ich weiß, da auf die Laufzeit, weil das sah auch zwischendurch ein bisschen anstrengend aus. So vom Acting her, von, ich weiß es nicht, aber ein bisschen zu religiös für mich teilweise auch wieder. Und da würde ich auch gerne mal ein paar Reviews erst abwarten, wie sich das Ganze so darstellt. An sich aber von der wie gesagt, vom Trailer her und so, auch nette Darsteller mit dabei, Janelle Monáe zum Beispiel oder so, definitiv einen Blick wert.
Finde ich eigentlich auch. Ich bin auch gespannt. Ich hatte den Trailer irgendwie zweimal geguckt. Beim ersten Mal dachte ich, okay, und jetzt im Vorfeld des Podcasts nochmal, wo ich dachte, ja, doch, könnte was sein. Einfach dieser, ne, Blaxploitation, Grindhouse-Flair so ein bisschen mit drin, aber doch ernst gemeint, aber vom Trailer, von der Aufmachung her, schon so ein bisschen in diese Richtung gegeben. Auch, ja, dieses Religiöse, wie du selbst sagst, klar, das ist halt auch oft so in dem Kulturkreis. Vollkommen richtig ausgedrückt, wie du es gesagt hast, es kommt auf die Mischung an und wie es in dem fertigen Film ist und tatsächlich auch, ob es sich nicht zieht, weil es irgendwie plötzlich 2 Stunden oder so ist.
Ja.
Dementsprechend, wenn das tatsächlich recht, ne, flott gehalten wird und auch in dem Stil und nicht nur irgendwie punktuell oder so ein bisschen vom Ton her uneben ist, sag ich mal, dass nur bestimmte Momente so ein bisschen schräger sind in dem Sinne, dann mal sehen. Aber ich hatte vorher nichts von dem Film gehört und deswegen jetzt, wie gesagt, beim zweiten Mal gucken hat mich der Trailer auch mehr angesprochen.
Absolut. Was ich auch noch hoffe, so was halt der Trailer so ein bisschen so ein Vibe für mich hatte, ist, dass sie nicht so Stationen abhaken, ne, auf, dass die so eine Reise machen und das halt wie so eine Checkbox, so okay, jetzt ich mag Road-Movies, aber die müssen dann so, wie soll ich sagen, so ein Flow haben, so ein bisschen, ne?
Und es gibt aber so ein Start-Stopp-Dings.
Genau. Und es gibt aber halt auch welche, die halt wirklich nur so Stationen abfahren, um dann irgendwie da Ereignisse zu triggern oder so oder irgendwie weiterzukommen. Und das mag ich dann nicht ganz so gerne. Kommt immer drauf an, wie unterhaltsam oder auch actionreich das Ganze gestaltet ist natürlich. Aber da, wie gesagt, vom Trailer hat es ein bisschen so, ach, wir fahren dahin, zack, wir fahren dahin, zack, bis wir dann dem Vater oder wem auch immer so gegenüberstehen. Also neugierig, ja, wie gesagt, ein bisschen was anderes mal als sonst. Und was ich auch mochte, war dann zum Beispiel auch die Masken in Anführungsstrichen oder die Narben, dass die dann nicht so nach CGI aussahen, sondern nach tatsächlicher Maske mal. Ist ja auch immer sehr angenehm.
Absolut. Deswegen, und das hebt es auch ein bisschen ab.
Absolut, also, ja.
Deswegen, also das fand ich auch interessant. Da bin ich auch mal gespannt drauf. Ja, und auf unseren letzten Trailer, auf den Film bin ich durchaus auch gespannt, nämlich Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Nicht nur wegen dem interessanten Titel, sondern wir beide hatten da auf jeden Fall schon mal vorher drüber gesprochen, ja. Wegen der Regisseurin. Neutral ausgedrückt, weiß ich jetzt nicht. Ja, sag du einfach zuerst was dazu. Was
ja,
hat dich jetzt angesprochen oder zu schräg oder was sind so deine
Gedanken? Nee, also TV Glow war ja auch ganz interessant.
Ja.
Und von daher definitiv interessiert. Ich weiß nur nicht, wie es, ich sag mal, mit einem eigentlich klassischen Horrorfilm, ne, das so ein, ich sag mal, Halloween oder ähnlichem oder Friday the 13th. Ja, wenn, in dieser neuen Art und Weise, wie das funktioniert.
Ja, genau, das ist richtig. Sehe ich aber nicht so als Skepsis bei mir, sondern als potenziell interessant auf jeden Fall, weil die alten Dinger kennt man ja zu Genüge.
Ja.
Und jetzt mal aus so einer etwas eigenwilligeren Sicht das Ganze aufgearbeitet. Bin ich gespannt, ob es funktioniert, aber ich bin da noch definitiv zuversichtlich, einfach weil die ersten beiden Filme von Jill Schoenbrunn mir sehr gefallen haben und dementsprechend bin ich neugierig drauf. Auch den Trailer mochte ich so von der Art her. Ja, die Künstlichkeit ist da, aber das war bei I Saw the TV Glow auch. Und es ist einfach mal interessant, so dass mit diesem, wie du selbst sagst, klassischen Campsite-Slasher-Thema zu verbinden, aber natürlich auch ein bisschen Meta, wie man gemerkt hat.
Ja.
Film und Videothek und ähnliches und so ein bisschen so einen schrägen, wenn ich sagen, Twin Peaks-esken Vibe, aber so ein bisschen mit der Figur von Gillian Anderson so. Fand ich alles ganz interessant. Klar bleibt die Frage, wie es letztendlich in Filmform im Ganzen wirkt, aber wie gesagt, die ersten zwei Filme stimme ich da zuversichtlich, dass es auf jeden Fall ein interessantes Filmchen werden wird.
Ja, also interessant auf jeden Fall. Ob es dann tatsächlich auch gut ist, das muss sich dann zeigen. Ansonsten, ich weiß gar nicht, Hanna Einbinder, woher kenne ich die?
Ich kenne sie bewusst nicht. Sie hat wohl irgendwie Serien oder sowas gemacht, aber
deswegen, ja, also auch nicht. Ich war mir jetzt nicht sicher, wo ich sie irgendwie herkenne oder so.
Ja. Ich muss auch sagen, ich habe jetzt nicht genau nachgeguckt, aber ich hatte irgendwie gelesen, dass sie vorher ein paar Serien gemacht hat, unter anderem Hacks, aber die habe ich nie geguckt.
Nee, habe ich auch nie geguckt, also daher kenne ich sie nicht.
Nee.
Komisch. Na gut, egal.
Jo.
Aber
ja, ein paar frische Gesichter mal wieder.
Absolut.
Hm? Genau, bis auf Agent Scully hätte ich fast gesagt.
Ja, natürlich.
Ja,
die kennt man genau, die ist immer zumindest solide.
Ja.
Und von daher passt sie, glaube ich, auch ganz gut in den Film.
Denke ich auch. Da sind wir uns zumindest einig.
Ja.
Sehr schön. Gut, dann gehen wir einfach über zu unserem Last-Scene-Segment. Und da wirst du uns dein Last-Scene heute präsentieren als erstes.
Ja, ein sehr kurzes im wahrsten Sinne des Wortes, weil es ein Short ist. Des Singers. Und ist nominiert bei den Oscars für den besten Kurzfilm und Netflix hat sich die Rechte organisiert und wer also Interesse hat, kann sich den auf Netflix gerne anschauen. Worum geht's? Es geht im Endeffekt um eine Kneipe, eine Working-Class-Kneipe, sehr stickig, sehr dunkel, mit sehr gedimmtem Licht und nur Männern, muss man sagen. Also richtig, sehr einseitig auf der einen Seite. Und es gibt die halt verschiedene Typen, die da rumlungern an der Bar oder auch im Gastraum selbst. Und einer davon ist knapp bei Kasse und geht rum und bettelt überall an um einen Drink oder einen kleinen Shot. Und weil keiner ihm richtig was ausgeben will oder auch natürlich kann in der Working-Class-Kneipe, bietet er an, sie alle in Grund und Boden zu singen, sozusagen, weil er da die beste Stimme von allen hat. Und er wettet halt darum, dass er der beste Sänger ist. Und ja, der Wirt bietet daraufhin Alkohol an dem Gewinner und $100, wer die beste Stimme hat. Und die verschiedenen Leute fangen eben dann an, da zu singen und einzelne Lieder da zu bieten. Und das war an sich, von der Atmosphäre her, ist die Kneipe echt toll eingefangen, optisch toll eingefangen. Nur das mit den Liedern war schon so ein Punkt, wo ich ein bisschen, ja, was ich schade fand, weil die alle wirklich nur sehr kurz angesungen werden eigentlich. Man hört dann schon, dass die gut singen können und alles, aber es ist immer nur so ein Bruchstück. Logisch, es ist ein Kurzfilm, da kann ich natürlich nicht irgendwie 5 ganze Lieder vielleicht unterbringen, aber ja, es war auch ein bisschen schade. Es waren auch nicht so ganz meine Lieder von der Art und Weise her, und trotzdem muss man sagen, sehr gut dargeboten und passend und auch ein bisschen emotional, das Ganze. Und ja, einen klaren Sieger, weiß nicht, ob man den benennen kann oder will. Für mich gab es den jetzt nicht wirklich, aber ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Kurzfilm. Beruht wohl auf einer Erzählung Die Sänger aus Aufzeichnung eines Jägers von Ivan Turgenev. Und das Interessante dabei ist, habe ich erst danach auch, nachdem ich den Film angeguckt habe, als ich mir da ein bisschen ein paar Sachen durchgelesen habe dazu, dass die Menschen, die daran teilnehmen oder die Sänger in diesem Film alles Amateure sind und alles Leute sind, die vornehmlich auf Instagram und TikTok mit Singen bekannt geworden sind. Dazu muss man sagen, ich kenne trotzdem keinen einzigen davon. Okay. Aber war auf jeden Fall so als Hintergrundinformation nicht uninteressant. Und was es für mich halt auch vom Optischen einfach sehr angenehm macht zum Anschauen war, dass der Film einfach auch auf 35 mm noch gedreht wurde und also nichts Digitales oder so. Und das macht es einfach auch gerade mit diesem, ja, düster in Anführungsstrichen, aber halt mit diesem schummrigen Look in dieser Kneipe halt einfach toll. Und von der Qualität her ist es auf jeden Fall schon ziemlich gut anzusehen. Und von daher, ja, wer Netflix hat, kann ich nur empfehlen, da reinzuschauen. Wie gesagt, ist jetzt kein Riesenhighlight für mich, aber eine gute 6 von 10 oder eine 3 von 5 war es für mich auch.
Okay. Ja, Kurzfilme gucke ich mir auch regelmäßig mal an. Viele sind nicht so gut, aber das klingt so, als könnte man da mal die paar Minuten investieren, auf jeden Fall. Und ja, why not?
Ja, wie gesagt, also man kann nicht viel falsch machen. Also ist ja auch ein bisschen halt eine Geschmackssache bei Liedern und so. Und wie gesagt, die waren jetzt nicht so ganz meins, aber definitiv gut gesungen.
Ja, okay. Gut, das war dein Last Scene, ne?
Ja, ich sage ja heute kurz. Heute für Kurzfilm.
Ja, gut. Dann mache ich weiter. Ich war tatsächlich im Kino zu einer Mockumentary, und zwar The Moment von, mit und über Charlie XCX, die Sängerin, die im Sommer 2024 mit ihrem Album Brad in Brad Summer ausgelöst hat. Und es ist halt eine fiktive Dokumentation, die quasi beleuchtet, was passiert, wenn der Ruhm nicht zu Ende geht, aber wie man den eventuell fortführen kann. Und im Sommer, also der Brad Summer, wie man den weiterführen kann, weil der Summer ist ja dann zu Ende, aber was kommt dann? Man muss ja von dem Hype profitieren und davon weitergehen. Und dementsprechend beschäftigt sich der Film da quasi mit Charlie in der Hauptrolle auch, die sich selbst spielt sozusagen. Und sie steht halt davor mit ihrem Management-Team und so, was passiert danach, nach dem Summer und nach dem erfolgreichen Album. Und eine Tournee, klar, bietet sich an, natürlich, weil heutzutage verdient man ja auch viel Geld, hauptsächlich übers Touren und Ähnliches. Und dazu kommt auch noch das Angebot von Amazon Prime, einen Konzertfilm zu drehen. Und beziehungsweise das Ganze begleiten zu lassen, das Konzert soll mitgefilmt werden Und zusätzlich wird sie nicht von Amazon in dem Fall, sondern von ihrer eigenen Entourage sozusagen, von einem Videographer, wie es ja so schön heißt heutzutage, begleitet. Und sein Bildmaterial ist sozusagen das, was der Zuschauer sieht, also wie er die Ereignisse einfilmt und wie sich das Management-Team das vorstellt und dann auch ein bekannten Filmregisseur, der Tourfilme und sowas schon gemacht hat, ins Spiel bringt, nämlich Johannes, gespielt in dem Fall von Alexander Skarsgård. Und der beginnt dann damit quasi die Proben zu begleiten und immer mehr Einfluss zu gewinnen und versucht sie so in eine Schublade zu drängen, dass sie massenkompatibler wird, weil wir wissen ja, oder jeder, der Charlie XCX kennt, ist, dass es zwar schon in den Mainstream definitiv reingegangen ist, das Ganze, aber sie schon edgy von ihrer Art her ist. Und er versucht halt für Amazon das Ganze, ja, ich sag mal, die Ecken abzufeilen, hat ein Problem damit, dass sie über Kokain singt und solche Sachen und meint, Mensch, du musst hier deinen Fankreis erweitern und ähnliches. Und ja, so geschieht es, dass sie mit dem Ende oder der Weiterführung des Ruhms mehr und mehr überfordert wird, während sie dann zugleich versucht, halt die Leute um sich herum irgendwie bei Laune zu halten, sprich das Management und natürlich ihre Fans und natürlich ihre Entourage, die viele Freunde beinhaltet. Da stößt sie zum Beispiel auf ihre eigene kreative Designerin, die eigentlich normalerweise die Shows für sie zusammenstellt und choreografiert, natürlich in problematischen Konflikt, weil Johannes das Ganze ja mehr und mehr übernimmt durch die Corporation im Hintergrund und sie, dass sie eigentlich ihre Vision auf die Beine stellen möchte. Und ja, wie das Ganze so läuft, müsst ihr euch selbst angucken. The Moment läuft derzeit in den Kinos, nachdem er zuvor auf der Berlinale war. Und deswegen habe ich mir auch einfach die Chance gegeben, nicht nehmen lassen, mir den mal einfach im Kino anzugucken. Ich bin kein Charlie XCX-Fan. Ich kenne ein paar Lieder, die ich auch gut finde. Ein paar Lieder finde ich nicht so gut. Aber durch die Berlinale Berichterstattung fand ich es ganz interessant, das Ganze auch einfach mal wieder im Kino eine Mockumentary zu sehen. Hat mich durchaus angesprochen. Der läuft in Deutschland auch nur im O-Ton mit Untertiteln oder auch ohne Untertitel. So eine Vorstellung hatte ich mir dann hier rausgesucht und mir das Ganze angeschaut. Es ist unterhaltsam, definitiv. Es hat mich nicht ganz überzeugt, das finale Produkt, weil ich finde, persönlich, die Luft geht so ein bisschen raus. Also es wird ruhiger im Verlauf. Zwar Chaos und Exzesse sind weiterhin vorhanden in dem Sinne, nicht übertrieben, sondern alles relativ realistisch gehalten. Aber der Film geht dann mehr so in die dramatische Richtung oder diese Mockumentary geht mehr in die dramatischere Richtung, während der Einstieg halt voller Energie ist. Also die ersten 5 Minuten sind, wer Epilepsie hat, stirbt da gleich, weil es einfach nur ein Strobo Licht und Einblendung von Namen und Credits und alles Mögliche. Und das hat eine wahnsinnige Energie am Anfang, die vielleicht auch so an Gaspar Noé und Ähnliches erinnert. Aber dann wird es halt ruhiger, mehr so eine normale Documentary. Und zwar ebenfalls dynamisch. Kameramann war zum Beispiel Sean Prince Williams, der für die Safdies Filme gedreht hat. Und so dieser Stil, diese Hektik und so ist dort auch drin. Das Ganze ist definitiv augenzwinkernd. Wie gesagt, es ist nicht eine reale Dokumentation. Es sind diverse reale Sachen drin, die aber nicht in der Realität so stattgefunden haben. Beispielsweise wurde Charlie tatsächlich angeboten, eine Dokumentation zu drehen und auch inklusive Aufnahmen der Tour. Das hatte sie aber damals abgelehnt. Hier wird das Ganze halt weitergeführt. Und es ist so ein bisschen eine Satire auf Ruhm, auf Weiterführung Ruhm und auch Corporate Intervention sozusagen. Großartig gespielt oder großartig lustig gespielt von Alexander Skarsgård ist Johannes, der das sehr ernst nimmt und auch sehr, ja, sehr viel Mansplaining betreibt, also immer sehr, ne, ich respektiere deine Meinung, aber und solche Sachen und das einfach sehr cool rüberbringt, das Ganze, das sich definitiv mit sehr viel Augenzwinkern an die Rolle gestürzt hat. In Nebenrollen sind ein paar nette Cameos zu verzeichnen, die das Ganze auch mit sehr viel Augenzwinkern rüberbringen. Unter anderem Kylie Jenner hat einen lustigen Auftritt als sie selbst natürlich, Rachel Zinnow als sie selbst. Es sind ein paar lustige Ideen drin, zum Beispiel wie man den Brad-Hype weiterführt, zum Beispiel eine Kreditkarte, die nur für LGBTQ-Kunden da sein soll, um einfach die auch damit auszustatten und irgendwie ein Zeichen zu setzen, wo aber dann solche Fragen aufkommen, ja, wie kann man das überhaupt nachweisen, um diese Kreditkarte zu kriegen und ähnliches. Das ist ganz lustig. Der Film ist von A24 im Verleih und die hatten tatsächlich als Marketing-Gag zum US-Start auch tatsächlich eine limitierte Edition von dieser Kreditkarte in der Brad-Farbe, dem Slime-Grün, rausgebracht. Und ja, das ist ganz lustig. Also wie gesagt, es wird halt so Marketing auf die Schippe genommen, so ein bisschen auf so eine Weise, ohne ins Alberne abzugleiten. Ist schon chaotisch, aber halt auch dramatisch. Was mich positiv überrascht hat, auf jeden Fall, dass Charlie XCX definitiv schauspielern kann. Sie spielt die Rolle wirklich gut. Auch die dramatischen Momente wirklich gut. Sie hat auch schon Spielfilme gedreht. Also ich habe sie nur bewusst noch nie in einem Film gesehen. Und hier dachte ich, okay, sie spielt im Grunde nur mit sich selbst, was sie natürlich auch tut. Aber dadurch, dass die Situationen ja natürlich gestellt sind und da auch sehr viele Emotionen und Ähnliches rüberkommt, ja, spielt sie das wirklich gut. War ich definitiv positiv überrascht und kann mir auch vorstellen, dass sie in den anderen Filmen, die sie mitspielt, auch gute Performances rausbringt. Grundsätzlich war der Film, wie gesagt, optisch halt logischerweise im Doku-Stil gemacht, von der Energie her relativ gut. Ab und an ruhige Momente definitiv auch vorhanden. Manche Szenen haben mir jetzt nicht viel gegeben, zum Beispiel eine Szene auf Ibiza, wo sie eine Massage bekommt, aber in so einem Wellness-Guru-Retreat so ein bisschen, was Kylie Jenner zwar ganz toll findet, aber sie hat ein Problem damit. Ein paar Nebenrollen waren auch wirklich nicht nur von Social-Media-Persönlichkeiten gut besetzt oder ansprechend besetzt, sodass man sagt, okay, die kenne ich irgendwoher, Julia Fox habe ich schon mal gesehen und ähnliches. Rosanna Arquette spielt zum Beispiel ihre Managerin. Die hat auch eine nette Rolle auf jeden Fall und es war einfach mal nett, sie mal wieder zu sehen. Habe ich schon ewig nicht mehr gesehen irgendwo. Und war völlig okay. Es ist kein Vanity-Projekt, wie zum Beispiel von The Weeknd, den Film, den ich zwar auch nicht so schlecht fand, aber es ist schon so ein bisschen, Charlie XCX ist ja eh nicht auf total Glam-Look und sowas aus. Es ist halt nicht so wie die Taylor Swift-Doku, wo es einfach darum geht, einfach ein perfektes Bild zu machen, sondern hier ist es wirklich selbstironisch und auch unglamourös und Drogen werden genommen und solche Sachen, also wo man schon denkt, ja, das ist schon so ein bisschen realistischer gehalten und nicht so ein Sauermann-Image, was hier gepflegt wird, aber halt auch nicht over the top im verbreiteten Sinne. Wie gesagt, ich fand es ganz nett. Was für die Fans von Charlie vielleicht nicht so positiv gesehen ist, es gibt kaum Musikstücke in dem Film. Das hatte mich ebenfalls gewundert, sondern es gibt immer Fetzen, kleine Fetzen, aber auch nicht große Gesangsgeschichten am Anfang, ja, als auf Brad eingegangen wird. Aber ansonsten, es gibt keine großen Konzertpassagen, es gibt keine großen Videopassagen, die eingespielt werden und ähnliches. Dementsprechend, es ist kein Musikfilm in dem Sinne. Das hatte mich irgendwie überrascht, weil ich einfach dachte, okay, mit der Konzertthematik werden da auch mehr von den Proben gezeigt und ähnliches. Aber dem war nicht so. Es geht halt mehr um ja, die Ja-Sager um einen herum und ähnliches. Und ja, wie man dann eventuell sich dem Druck beugt von den Plattenfirmen und so, um sein Image vielleicht ein bisschen massenkompatibler zu gestalten und ähnliches. Was mich auch überrascht hat, ist, wie deutlich Amazon gedisst wird in dem Film. Ich musste tatsächlich nochmal den Abspann abwarten, um zu gucken, ob Amazon nicht irgendwie mitproduziert hat. Nee, habe ich nicht entdecken können, auch in der IMDb nicht, dass die da aktiv dran beteiligt waren, aber die kriegen ordentlich ihr Fett weg im Sinne von große Corporation, die da auch Einfluss ausübt. Das war eigenwillig, muss ich schon irgendwie sagen. ja, völlig okay. Ich sag mal, wirkliche Fans von Charlie XCX werden da sicherlich ein bisschen mehr rausholen, wenn sie nicht unbedingt nur auf Musik aus sind. Ich fand ihn völlig okay. Kann ihn natürlich nur sehr arg eingeschränkt weiterempfehlen. Ich fand es einfach interessant und war neugierig und daraufhin habe ich eigentlich ganz gut was bekommen. Wie gesagt, ich hätte durchaus ein paar Sachen gern anders gesehen. Ich hätte gern mehr Musik gehabt. Ich hätte gern ein bisschen bissiger gehabt, weil er so bissig auch nicht ist. Er hält so ein bisschen die Waage zwischen ja, übertrieben und bissig und realistisch dramatisch. Fand ich nicht optimal für mich persönlich. Ich hätte gern ruhig auch einfach mehr Energie drin gehabt, wie am Einstieg. Und dementsprechend vergebe ich wirklich gute 5 von 10. Mehr will ich eigentlich nicht vergeben. Dementsprechend eingeschränkte Empfehlung von mir. Wer sich davon angesprochen fühlt oder Fan der Sängerin ist, ja, wird ein bisschen mehr rausholen, würde ich sagen. Und ich glaube, du bist es nicht.
Nee, ich glaube auch von dem, was du erzählt hast, hört sie nicht ganz uninteressant an, aber ja, ich glaube nein.
Ja. Genau, also würde ich dir auch nicht empfehlen, sage ich mal. Ich glaube, da hast du nicht so den richtigen Zugang. Du bist ja auch nicht so ein Social-Media-Mensch, der da jetzt verfolgt, was da so abgeht. Und ich glaube auch.
Nee, also ich bin schon auch auf Social Media unterwegs.
Ja, aber so wollte ich nicht sagen.
Wahrscheinlich nicht bei den hippen 20-Jährigen.
Genau, genau. Ja, dementsprechend macht, ja, was ihr wollt.
Außerdem hat Charlie XCX ja eh mit vielen gerade wieder verschissen.
Hat sie?
Ja. Hast du es nicht mitbekommen?
Nee, habe ich tatsächlich nicht.
Na, sie war doch auf der Berlinale. Und ja, hat da irgendwie eine Party gefeiert und hatte da eine DJ eingeladen oder ich weiß jetzt nicht, mit wie die Zusammenhänge genau sind. Ich hatte es nur ein bisschen gelesen. Auf jeden Fall, ja, ist diese DJ Russin und eine Befürworterin des Russlandkrieges und eine, okay, und dicke mit Putin so ein bisschen und hat sich auch, lässt sich auch von dem finanzieren oder von so Organisationen. Und ja, das hat ihr sehr böse Stimmen eingebracht. Weil es, so wurde zumindest kolportiert, sie auch von diesen Verstrickungen wusste.
Okay. Habe ich tatsächlich nicht mitgekriegt. Aber, ja gut, das kann ich verstehen, dass sie da negative Stimmen vereingehalten, ja, hat. Ja, ja. Gut, man sollte gucken, mit wem man sich umgibt, ne? Das,
auf jeden Fall, ja.
Leute, die in bestimmten Epstein-Akten drin sind und ähnliches.
Da steht doch keiner drin.
Doch, aber die wollten nur Party machen und Networking und von allem anderen kriegt man nichts mit, ne?
Ja, eben. Ja, ich meine, was da andere machen, also das war rein Business und so.
Ja, eben. Wissen wir doch alle.
Ja.
Ja. Na gut, alles klar. Dann so viel zu The Moment und so viel zum Last-Scene-Bereich. Und dann stellst du uns mal unser Hauptreview für dieses Mal vor.
Ja, mache ich. Wir haben diesmal Bring Her Back als Hauptreview, den Horrorfilm von Danny und Michael Philippou, die schon mit Talk to Me ja, positive Stimmen einheimsen konnten. Bring Her Back ist die Geschichte der Stiefgeschwister Andy und Piper, die eines Tages ihren Vater Phil tot in der Dusche auffinden und trotz Wiederbelebungsversuche verstirbt er und Andy, 17, und seine Schwester, etwas jünger und sehbehindert, müssen zu einer Pflegemutter, da Andy erst 17 ist und erst mit Volljährigkeit die Vormundschaft anstreben kann, was er auch vorhat. Er mag nämlich seine Stiefschwester sehr gerne. Und die Sozialarbeiterin vermittelt sie an Laura, ebenfalls Mutter einer blinden Tochter, die allerdings verstorben ist durch einen Unfall und die am Anfang Andy gar nicht bei sich haben möchte und sich dann aber überreden lässt, dass er zumindest für eine Probezeit für diese 3 Monate mit aufgenommen wird. Und sie findet Piper ziemlich cool und toll und begrüßt sie überschwänglich und ja, Andy wird so nebenbei mit begrüßt und man merkt schon zu Beginn sein Name wird entweder vergessen oder falsch ausgesprochen, dass da absichtlich oder unabsichtlich keine so Freude herrscht von Laura. Und ja, die erste Zeit im Haus ist noch einigermaßen okay, aber die Ereignisse überschlagen sich etwas und Andy wird immer misstrauischer Laura gegenüber. Er wacht auf, das Bett ist nass, obwohl er eigentlich nie Bettnässer war. Und ja, auch andere Probleme treten auf. Gleichzeitig ist noch ein weiteres Kind im Haus, Oliver, der mutistisch ist. Also er spricht nicht, obwohl das könnte. Und ja, auch da gibt es sehr starke Spannungen zwischen, nicht nur zwischen den Kindern, aber auch zwischen Laura und Oliver. Und wie sich das Ganze entwickelt und was der Grund dafür ist, weiter möchte ich gar nicht darauf eingehen, weil es wäre schon definitiv Spoiler-Territory. Und wer den Film noch nicht gesehen hat, ja, der darf sich auf einiges gefasst machen, würde ich mal sagen. Oder, Stefan?
Durchaus, durchaus. Und es ist nicht so die Blumenhaus-Horror-Ecke, aus der dieser Film stammt, sondern ist schon etwas ungemütlich und schwer von der Materie her sozusagen. Obwohl es natürlich auch sehr viele klassische Genre-Elemente aufgreift, das Ganze. Ja. Aber mehr die Drama-Richtung einschlägt, wie ja auch viele Filme, die so ein bisschen elevated waren, um dieses neue Wort zu besitzen, oder neu ist es ja auch schon gar nicht mehr. Es ist im Prinzip Horror mit Verlustverarbeitung, mit Traumata und Ähnliches und sehr viele Drama-Anteile in diesem Fall auch. Denn ja, im Prinzip merkt man relativ bald irgendwie, auch als Filmgucker, dass die beiden Geschwister ja zwar prinzipiell die Hauptrollen bekleiden, aber die zentrale Figur des Ganzen natürlich die von Sally Hawkins gespielte Figur ist. Und ja, deren, was mit ihrem Kind passiert ist, warum sie die Kinder aufnimmt und wie die Sachen sind, die Andreas ja oder auch schon in seiner Inhaltsangabe so ein bisschen angedeutet hat und wo das Ganze drauf hinausläuft, das ist natürlich so der Punkt, womit der Film arbeitet und wo er dann auch bestimmte Sachen rauszieht und die Horrorelemente dann auch daraus hervorkommen, teilweise, ja, auch von der Gewalt her, sage ich mal, es ist nicht die unterhaltsame Gewalt, sondern mehr die ungemütliche Gewalt.
Ja, wobei die auch nur sehr sporadisch eigentlich auftritt, ja. In einzelnen Szenen und auch zu Beginn schon, was ein so ein bisschen erstmal bewusst oder unbewusst, weiß ich jetzt nicht, aber auf die falsche Fährte lockt, weil man sieht alte Aufnahmen von einem Art satanischen Kult, die irgendwie eine fast schon dunkle Messe abhalten mit dem, in einem Kreis, in einem man weiß nicht genau, man hört eine fremde Sprache man bekommt so ein bisschen das Gefühl am Anfang, dass auch Laura, ich sage jetzt mal, Teil dieses Kultes ist. Und man denkt zumindest zu Beginn, dass es auch eventuell in diese Richtung gehen könnte, dass die Kinder oder vor allem eben Piper in diesen Kult mit aufgenommen werden sollen. Und das ist so ganz nett und clever eingefädelt, würde ich mal sagen.
Fand ich auch ganz interessant. Ich hatte zwar manchmal so ein bisschen das Gefühl, ob es vielleicht besser gewesen wäre, bestimmte Sachen, die in diesen Videos drin sind, erst später preiszugeben. Weil so ab der Mitte wird ja schon mehr und mehr so ein bisschen preisgegeben, worauf es hinauslaufen dürfte.
Ja.
Da war ich so ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen. Natürlich gebe ich dir vollkommen recht, ist so ein bisschen eine leicht falsche Fährte. Aber dann dachte ich, vielleicht hätte man es noch ein bisschen mehr in den hinteren Bereich des Films reinschieben können.
Ja, weil sie guckt es ja auch immer wieder an. Und da, ich sag mal, wäre es vielleicht der bessere Zeitpunkt gewesen, auch den Zuschauer daran teilzuhaben. Weil da stimme ich dir zu, durch das, dass man schon am Anfang so ein paar Sachen gesehen hat in diesem Video, wusste man so ab der Hälfte oder schon eher, ja, okay, in welche Richtung geht's denn jetzt? Und auch durch die Verhaltensweisen von Oliver wurde man schon ja, ich sag mal, in die Richtung war es dann doch schon sehr offensichtlich. Und das war auch so ein bisschen so, nicht, dass ich schade fand, ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber wo es mich so ein bisschen verloren hatte, weil da der Punkt war, wo dann die Story klar war, so mehr oder weniger, aber das, was dann tatsächlich passierte, war mir nicht interessant genug und es klingt jetzt doof, aber auch nicht brutal genug, um einen dann wirklich so vollends mitzuziehen. Weil du einfach schon wusstest vom Video her so ein bisschen, was jetzt kommt. Und es kam mehr oder weniger ja auch so mit Abweichungen natürlich, aber und deswegen war es auf der einen Seite nicht mehr so schockierend, und aber auch von den Effekten oder von dem, was gezeigt wurde, auch nicht mehr so warm, schon brutal in bestimmten Szenen, aber eben abgeschwächt durch das, dass du das in dem Video davor ja schon gesehen hattest. Wenn es Sinn macht, was ich sage.
Ja, da ich den Film auch gesehen habe, kann ich es nachvollziehen, ob der Zuhörer den Film noch nicht gesehen hat, nachvollziehen.
Ja, ich will natürlich auch nicht zu sehr spoilern, ne? Das ist so, was sagst du jetzt, ohne das irgendwie zu offensichtlich zu machen.
Ja, ja. Nee, klar, seh ich auch so. Ja, es ist nicht wirklich was Neues in dem Sinne. Es hat ein paar kleinere Überraschungen drin, fand ich durchaus. Ja. Absolut. Und was mich voll, also abgesehen davon, einfach von der Ungemütlichkeit des Ganzen, einfach, es sind ja keine glücklichen Menschen dort. Der ganze Film ist eigentlich nicht, da ist kein einziger Mensch irgendwie glücklich in dem Sinne. Nee. Weil alle haben irgendjemanden verloren, ne, Waisen in und so weiter, Trauerbewältigung und ähnliches. Also damit fängt es ja schon an. Aber ja, einfach die bedrückende Stimmung, die dann auch, ich fand manche Gewaltmomente einfach echt unangenehm. Ich hab's auch so mit Szenen, muss ich sagen.
Ja, okay.
Also
das ist schon, wo ich denke. Ja, das ist immer so schon sehr unangenehm. Ne? Zähne und Fingernägel, das ist auch so.
Zähne und Fingernägel, ganz genau. Fußnägel kommen nicht so oft in Filmen vor, nee. Aber... würde man die rausrupfen, wäre es genauso.
Ja.
Aber richtig, die Zahlengeschichte.
Ja. Ich muss sowieso sagen, für mich persönlich, es gibt ja viele, die so, wenn man so Kritiken liest oder so, auch Sally Hawkins so über den grünen Klee loben. Ja, sie ist gut, aber jetzt auch nicht so, wo ich sage, wow. Oder ne, sie ist ja, eine ordentliche Schauspielerin und alles und hat ja auch immer mal wieder gute Rollen, aber so dieses, wo manche da so sich dieses über den grünen Klee loben, dass sie ja da so das Highlight des Films ist, finde ich nicht. Ich fand, mein Highlight war definitiv Oliver.
Ja, der hat es gut gemacht.
Klar, er hat jetzt in Anführungsstrichen nicht viel Mimik zu bieten oder so, aber halt auch trotzdem das so rüberzubringen und so, dass das so so alt ist er ja, glaube ich, auch nicht. War das schon ziemlich gut.
Ja. Grundsätzlich, die Darsteller waren gut. Also auch das Geschwisterpaar war gut.
Absolut.
Hab ich überhaupt keinen Grund zur Klage irgendwo. Ja. Auch das, einfach auch gut, das wusste man aus Talk to Me, dass die keine Fans von CGI sind, sondern viel handgemachte Effekte mit drin haben. Fand ich auch positiv.
Absolut, ja. Und ich meine, location-technisch war es eh nur das Haus, also das war ein interessantes Haus, aber es hat jetzt auch nicht so die Hauptrolle gespielt in dem Sinne. Von daher kann man da, glaube ich, jetzt nicht irgendwie viel drüber sagen.
Nee, aber was ich auch positiv definitiv erachte, ist, dass einfach die beiden Philippus definitiv Talent haben. Das fand ich, merkte man hier. Das ist einfach... Es war einfach ein handwerklich wirklich gut gemachter Film, wo man merkte, ja, die haben sich Gedanken gemacht, wie die Shots sind und wie sie ihre Geschichte erzählen wollen. Es wirkte irgendwie in einem Guss in dem Sinne, dass die einen Plan hatten. Und das ist, fand ich einfach echt gut, dafür, dass es einfach in Anführungsstrichen nur YouTuber waren bis vor kurzem.
Ja, und ihr zweiter Film ist so zu, ja, mehr oder weniger.
Genau,
ne? Also,
da ja. Definitiv auch prinzipiell auch von der Soundunterlegung fand ich es ganz nett, weil da auch so ein paar ich will jetzt nicht schon wieder ungemütliche Klänge waren, aber
ja,
es ist halt kein klassischer Score gewesen, sondern ein paar Sounds und sowas war da mit drin. Und da merkt man halt da schon, ist schon eine Menge Überlegung reingekommen. Und die Make-up-Arbeit war in Ordnung und sowas. Auch wenn das Finale, Showdown will ich bewusst nicht sagen, aber das Finale so ein bisschen konventioneller war, fand ich auch die Schlusseinstellung ganz nett gemacht.
Schön, auf jeden Fall. Aber das war so auch ein bisschen dann fast zu schnell so runtergespult, so ein bisschen.
Richtig, es ging recht schnell.
Das fand ich dann auch ein bisschen schade, wo du gerade so ein bisschen so ein Tempo mitbekommen hast mit diesem, dass die eine Sozialarbeiterin da war und das war ein Ticken zu schnell dann wieder irgendwie. Und auch diesen Klick durch die Szene im Pool, dass da Laura dann umgeswitcht ist und so, das war mir auch alles ein bisschen zu hastig fast schon.
Genau, das Ende fand ich auch, also das letzte Drittel, ich will gar nicht sagen das letzte Drittel, aber so der letzte Akt, das letzte Viertel oder so, das fand ich auch ein Tick, ein bisschen überhastet.
Das war auch so ein bisschen im Kontrast, weil gerade auch auf der anderen Seite war mir der Einstieg auch fast schon ein bisschen zu langsam, so mit dem Vater und dass die da hinkommen und alles. Ja, ist natürlich gedacht, dass du alle kennenlernst und diese Ungemütlichkeit sich langsam steigern kann oder so. Aber das war halt einfach auch im Kontrast so. Irgendwie, du hast einen sehr, sehr langsamen Einstieg, bis sich alles entwickelt und so weiter. Und bis dann, Laura versucht eben Billy dazu, Andy, als bösen Jungen zu brandmarken und so, bis das sich alles gefestigt. Das dauerte mir einen Ticken zu lange und dafür war dann das Ende, wie gesagt, wieder ein bisschen zu hastig.
Ja, kann ich verstehen. Ja, ich bin gerade überlegen, ob es mir auch zu lange, also ja, es war natürlich ruhig, definitiv, und man hätte vielleicht das ein bisschen straffen können, ich weiß nicht. Ja, dann hätte man eher da ein bisschen straffen können und dafür das Ende ein bisschen länger gestaltet, weil einen längeren Film an sich hätte ich jetzt auch nicht gebraucht.
Nee, das auch definitiv nein. Also das sehe ich auch so. Länger hätte er nicht sein sollen. Ja, ich weiß nicht, wie gesagt, vielleicht so eine Bettnester-Szene weniger oder es hätte ja auch eine gereicht oder irgendwo so, ich weiß es nicht, aber es ist aber schwierig zu sagen, weil ich bin kein Filmemacher. Also was das dann für, was hätte man weglassen sollen, was nicht und so, weil ich meine, die denken sich ihren Teil ja dabei, was sie drin lassen und was nicht. Ich fand es halt ein bisschen, wie gesagt, beim Gucken hatte ich schon so nach der Hälfte der Zeit so das Gefühl, na, jetzt könnte mal was passieren, so ungefähr. Weil du hast halt einen sehr krassen Einstieg, ne, mit dem Video und dem Tod des Vaters und dann passiert erstmal eine Weile nichts.
Ja.
Und das ist halt für einen Horrorfilm auch jetzt nicht so gut in dem Sinne.
Ja. Deswegen, also es ist schon sehr dramalastig in dem Sinne.
Ja.
Ne, mit Horrorelementen,
wie es
ja auch wirklich oft schon der Fall ist.
Ja.
Aber ne, an sich war ich mit der Atmosphäre einfach sehr zufrieden.
Ja, die Atmosphäre ist sehr gut, ja.
Ja, und einfach so dieses Bedrückende irgendwo, also beziehungsweise das Ungemütliche. Klar, es war jetzt nicht durchgehend, dass man da saß und dachte, was passiert als nächstes Ungemütliches oder so, aber es war halt keine Freude. Ne?
Ja.
Also die haben sich nicht über... kommt mir einfach gerade in den Sinn... die haben sich jetzt nicht über Sonnenwetter gefreut, sondern als es draußen geregnet hat.
Also, ja, gut, aber das hatte ja auch einen Grund.
So, das hatte natürlich einen Grund.
Weil als Andy das zu Laura sagte, war sie ja der Meinung, dass es so ein Wink des Schicksals ist, mehr oder weniger. Aber was mir zum Beispiel einfällt, was ich nicht so toll fand oder ein bisschen gestellt fand, war so diese Sportszene, wo sie dann nur damit sie aus dem Haus ist, mehr oder weniger, Piper, so, das fand, obwohl sie ja davor eigentlich alle permanent nur in dem Haus waren. Das kam so aus dem Nichts, ne, du hattest da irgendwie nie vorher irgendeinen Hinweis drauf, dass sie das macht oder irgendwie, und plötzlich ist sie da beim Sport und im Endeffekt nur damit zu Hause was passieren kann. Das war, wie gesagt, ein bisschen sehr gestellt und bemüht in meinen Augen und nicht wirklich nachvollziehbar für mich in dem Sinn.
Ja, da wäre es vielleicht möglich, dass vorher mal irgendwann eine Szene oder so drin war, vielleicht am Anfang, als sie mit den Girls da am Bus spricht oder so.
Zum Beispiel, ja, also aber auch da, ich meine,
rausgenommen hat aus Tempogründen.
Ja, oder so. Das war auch so komisch, weil da war sie ja eher die ja, gemobbt wird so aufgrund ihrer Behinderung, dass sie eben nicht wirklich sehen kann. Ja. Und bei dem Sport selber, da waren ja alle mit Augenbinde oder blind auf jeden Fall so, da waren alle gleich so, also dass sie da ja wirklich aufgenommen und jemanden hätte und so. Also das passte auch nicht so wirklich zusammen in dem Sinne. Und es hätte ja zum Beispiel auch gereicht, wenn man, keine Ahnung, irgendwie am Anfang, sie hätte ja da nicht in der Sportzeit, aber irgendwo so eine Auszeichnung irgendwo stehen hat in einem Zimmer oder wenn sie sich bei Laura einrichtet, da irgendeine Sporttasche hinstellt und dann sagt, ja, ich habe Spiel übrigens das und das oder so. Also hätte ja schon gereicht, um dann zu sagen, ah, ich habe da und da spiele ich übrigens und so. Und dann wäre es auch nachvollziehbar gewesen, dass sie dann da tatsächlich beim Sport ist und nicht zack, nur im Haus und plötzlich weg beim Sport. Ist natürlich ein bisschen nitpicking, ja, ist mir auch klar. Aber das sind halt einfach so Sachen, die den Film ein bisschen in die Länge gezogen haben. Und eben, wo ich auch diese allgemeine Begeisterung, die ja viele versprühen, was Bring Her Back betrifft, bei mir eben nicht so ganz gezündet hat dann.
Mhm. Ja, ich denke fast, wir können es dabei belassen, weil sonst könnten wir höchstens noch Spoiler aufmachen.
Aber ja.
Tut wahrscheinlich nicht Not.
Nö, also weil ich sag mal, die den Film schon gesehen haben, wissen, was wir meinen, glaube ich.
Ja.
Und für die anderen wäre es schade, wenn man zu sehr spoilert, in welche Richtung das dann geht, wie das dann, welches Ende es nimmt. Von daher bin ich da definitiv deiner Meinung, dass das schon okay ist soweit.
Ja, ich glaube, das wäre kein Film für Wolfgang gewesen.
Nee, absolut nicht. Nein.
Obwohl keine Geister und so drin vorkamen.
Ja, aber er ist doch schon, wie gesagt, wie du schon sagtest, ein paar heftige Szenen. Und wenn dir die Zähne schon unangenehm waren, wären sie, glaube ich, Wolfgang noch etwas unangenehmer gewesen.
Obwohl so asiatische Filme, wo solche Gewaltakte drin vorkommen, kann sich Wolfgang ja auch angucken, muss man ja auch sagen. Ne?
Ja, meinst du? Ich glaube nicht. Also er ist doch schon eher bei den netteren Asiaten.
Vielleicht. Also ich gucke ja nicht so viele asiatische Filme.
Ja, eben. Und jetzt so, also Wolfgang ist da jetzt nicht bekannt dafür, dass er sich irgendwie die ultraharten Asien-Dinger reinzieht.
Ja, schon.
Nee. Also,
nicht,
nee. Also von daher.
Okay, gut.
Aber es wäre auf jeden Fall nichts für ihn gewesen.
Nee, das definitiv nicht. Aber nun gut. Wir hoffen, dass er beim nächsten Mal dabei ist. Aber so konnten wir diesen Film auch besprechen. Auch weil wir beide ja noch Netflix haben. Da ist Wolfgang ja auch ausgestiegen.
Komplett.
Vielleicht kommt er ja wieder, wenn sie Warner Brothers gekauft haben. Oder
ich glaube nicht, weil er versucht tatsächlich alle Streamingdienste zu meiden. Er hat ja Prime auch nur wegen dem Versand und so, aber nicht wegen dem Prime-Dienst zum Filme gucken.
Das stimmt auch wieder. Ja. Gut, aber unsere Wertungen fehlen noch.
Ja, möchtest du anfangen? Soll ich anfangen?
Ich kann gerne anfangen. Ich würde eine 7/10 geben. Ich sehe es halt auch nicht als so der Überfilm an, aber das, was er geboten hat, fand ich ganz ansprechend. Also es ist jetzt keine megamäßig glatte 7/10. Geht ganz leicht in Richtung knappe, würde ich sagen. Aber einfach, weil ich vom Handwerklichen den gut fand, vom Schauspielerischen den gut fand, gut, nicht überragend, beides. Die Horror-Szenen haben gewirkt, auch wenn ich es nicht mochte, aber ich muss es anerkennen, ich habe was gespürt, sagen wir mal so. Dementsprechend. Und auch die dramatischen Szenen waren völlig brauchbar. 7/10 von mir.
Ja, ich komme von der anderen Ecke und vergebe eine sehr gute 6/10.
Okay.
Aber mit den gleichen Argumenten, die du auch schon angeführt hast.
Okay, gut. Dann beschließen wir diese Ausgabe. Und um mich nochmal zu wiederholen, hoffentlich ist Wolfgang beim nächsten Mal dabei. wenn er verhindert ist, werden wir wieder zu zweit machen, denn wir ziehen das durch.
Ja.
In diesem Sinne hoffe ich, dass wir uns dann wieder hören und bis dahin.
Ich schließe mich an. Bis zum nächsten Mal und tschüss.